Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original verkorkt Podcast Spezial. Heute live mit Matthias Nesker auf der anderen Seite und mit einem ersten freundlichen Dank an Vin du Val de Loire, dem Verband der Loire-Winzer, der diese ganze Sendung jetzt auch mit ermöglicht hat. Was daher kommt, dass ich eigentlich letztes Wochenende für den Sommelier-Verband, für die Sommelier-Union eine Verkostung gemacht hätte, eine, ja, wie man so sagt, Masterclass über Chenin Blanc de Loire. Und da das sicher alles erledigt hat mit Corona erstmal, das Treffen von vielen Leuten, haben wir das ins Netz verlegt. Deswegen begrüße ich Sommeliers eine ganze Reihe. Und eben auch all jene, die sich dafür entschieden haben, diese vier Weine, das Paket zu erwerben und heute mitzutrinken. Hallo Matthias.
Hallo Christo.
Matthias habe ich heute eingeladen, erstens, weil wir total gerne über Wein reden, wir beide, und weil wir uns schon recht lange kennen und weil du dich einfach auch sehr klar und sehr stark für Weine der Loire interessierst und das in deinem Blog immer wieder kundtust. Wer Matthias noch nicht kennt, er schreibt seit knapp 10 Jahren das Blog Schematze, was ja auch schon so ein bisschen suggeriert, dass du so eine frankophile Ader hast. Und wenn ich das jetzt persönlich so ein bisschen charakterisieren würde, dann würde ich sagen, das ist ein Blog, in dem es viel um Wein geht, viel um Reisen, viel vor allen Dingen um Entdeckungen so abseits der ausgetretenen Pfade. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Ich meine, jetzt gut, das letzte halbe Jahr ist ein bisschen reduziert, was das Reisen anbelangt. Ja. Aber die Weine stehen ja trotzdem auf dem Tisch.
Genau. Und ich weiß gar nicht, hast du noch so ein bisschen, du schreibst eigentlich immer relativ schnell von dort, wo du bist oder kurz nachdem du irgendwo gewesen bist. Das heißt, du hast jetzt nicht unbedingt Themen auf Halde, die, also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich über total viel schreiben wollen würde, aber einfach nicht mehr dazu komme. Das ist bei dir eigentlich nicht so, ne?
Doch, das wirkt nur nicht so.
Okay.
Nein, ich habe tatsächlich jetzt keinen sehr, sehr langfristigen Redaktionsplan. Ich schreibe immer gerne, weil ich mich dann auch noch am besten dran erinnern kann, direkt nachdem ich irgendwo gewesen bin oder sogar wenn ich irgendwo bin. Und den natürlichen Dienstag, also diesen Wein, den ich dann immer vorstelle, einmal in der Woche, der kommt dann im Grunde genommen entweder vom Montag oder vom Wochenende. Oder in diesem Fall, kann ich schon mal ankündigen, wird es einer der Weine sein, den wir heute probieren.
Okay. Ja, genau. Also wir trinken, probieren, trinken, wie auch immer, verkosten heute 4 Weine, 4 Chenin Blancs von der Loire, aus 4 verschiedenen Anbaugebieten, Saumur, Vouvray, Anjou und Chassenière. Und ganz kurz für die Sommeliers unter uns, die haben über die Sommelier-Union 4 kleine Fläschchen bekommen mit den Weinen, also die sind sozusagen nochmal verteilt worden auf kleine Fläschchen. Die haben Zahlen und die gehen von 1 bis 4. Und in der Flasche 1 ist die Domaine Bellevier drin, in Flasche 2 Bellaguce, in Flasche 3 Pinot und in Flasche 4 Lambert. Und wir werden heute anfangen mit der Nummer 4. Also wir gehen genau umgekehrt. Wir werden uns heute zuerst mit Anneau Lambert beschäftigen, dann eben mit Pinot Vouvray, dann mit Bellaguce und zum Schluss eben mit Bellevier. Sodass jetzt jeder, der irgendwie schon mal ins Glas schnuppern möchte, sich eben den Anneau Lambert auch schon mal einschenken kann. Können wir ja mal machen, ne?
Das können wir mal machen, ja.
Zack, zack, zack. Ich versuche mal einfach eine Bandbreite an Chenins auch preislich so ein bisschen vorzustellen. Chenin ist ja eine vergleichsweise hochpreisige Sorte, zumindest wenn sie nach Deutschland kommt, findet man ja nur ganz selten eigentlich Weine unter der 10-Euro-Grenze, ne?
Und wenn ich mir die Ausstattung anschaue, das ist ja ein relativ kleiner Wein von dem Anneau Lambert, ja. Sieht das schon ziemlich hochklassig aus. Ne?
Ja, das ist so die komplette Linie, die er jetzt vor 2 Jahren überarbeitet hat. Und das ist tatsächlich der Einstiegswein, also der Gutswein. Den gibt es jetzt in Deutschland sozusagen jetzt für den Endkunden gar nicht mehr zu erwerben. Und ich glaube, wir haben auch die letzten Flaschen jetzt für dieses Paket sozusagen überhaupt vom Importeur bekommen. Deswegen gab es tatsächlich auch nur 50 Kartons im Angebot für die Verkostung heute Abend. Aber in Frankreich gibt es ihn noch, und zwar bei Vin Etonnant. Das ist ein Weinhändler, den ich sehr mag. Der hat zwar eine furchtbare Website, die irgendwie seit gefühlt 20 Jahren nicht überarbeitet wurde, aber das Angebot ist sehr schön. Ne? Bestellst du da auch manchmal?
Ja. Es ist fantastisch, was man da auch gerade jetzt, wenn man sich für Nischenweine interessiert, was man da alles findet, also aus ganz Frankreich und darüber hinaus, also verschiedenste Typen, und auch, ich finde, die Kategorien, nach denen man suchen kann, ist auch ganz spannend zu sehen, was, wie der die Weine einteilt, in welche Kategorien.
Ja. Finde ich auch, ja.
Also sollte man auf jeden Fall mal drauf geschaut haben, selbst wenn man jetzt nicht bestellen möchte. Aber man kommt, glaube ich, wenn man sich für Wein interessiert, wird es dann schwerfallen zu sagen, ah nee, der ist zwar super interessant, aber ich mach's doch nicht.
Ja, genau. Ja. Und tatsächlich gibt es den Wein dafür unter 10 Euro, ne? 9,95 Euro ist ja sozusagen der Einstieg in die in Saumur, wenn man so will. Also ich kann jetzt keinen Wein von einem dieser qualitativ hochwertig und auch biologisch arbeitenden Winzer, die günstiger zu haben wären jetzt.
Nee, tatsächlich. Also in der Kategorie nicht, glaube ich.
Ja, wie bist du zu Chenin Blanc gekommen? Weißt du das noch?
Ja, ich kann mich noch ziemlich gut dran erinnern. Es ist 15 Jahre her, glaube ich. Und zwar war ich da gerade in Liège in Belgien. Ich habe da gearbeitet für ein paar Monate, oder eigentlich war ich fast ein Jahr da, letztlich, muss ich sagen. Und da gab es in der Nachbarschaft einen Weinladen, Cave des Oblats, also Oblatenkeller. Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, weil der in so einer, also das ist so eine Garage, und dann geht man irgendwie in den Keller runter und von draußen ist nur ein ganz kleines Schild dran. Und der hat auch immer nur am Wochenende geöffnet. Aber da gab es einen Nachbarn, der immer mitgefahren ist zu den Winzern. Und sie hatten also persönliche Beziehungen zu den ganzen Winzern in Frankreich. Henri hieß der Nachbar, der war über 80 schon. Und der hat immer durch so am Wochenende immer so Verkostungen gemacht, samstags. Und das Jahr, wo ich da gewesen bin, bin ich immer am Wochenende hingegangen und bin, das hat wahnsinnig gelernt, habe ich da. Da habe ich nämlich so eine Tour durch Frankreich gemacht mit den Weinen des Cave des Oblats. Und die haben einen Schwerpunkt auf zwei Regionen in Frankreich, einmal Languedoc und einmal Loire. Und da habe ich die ganzen Weine kennengelernt, hier Belivière zum Beispiel auch.
Ja.
Und das ist unheimlich schade, dass diese großartigen Weine, dass man die in Deutschland so wenig kennt. Aber wir werden ja heute ein bisschen dafür tun, damit man ein paar von den Weinen oder sehen kann, wie breit diese Stilistik sein kann.
Ja, genau.
Die Chenin Blanc anbietet.
Ja. Ja, wir können ja direkt tatsächlich mal einsteigen, so ein bisschen.
Mach mal.
Also Arnaud Lambert kenne ich jetzt so, ich glaube, seit 5 Jahren die Weine, so ein bisschen. Mhm. Es gibt einen Laden in Berlin, der heißt Wine and Waters, und der hatte die schon so die 11er, 12er Jahrgänge irgendwie importiert. Und da habe ich die kennengelernt. Was ich noch länger kenne, sind die Weine vom Vater von Yves Lambert. Der hat nämlich irgendwie 1996 die Domaine de Saint-Just gegründet. Und als ich noch in Köln war, so wie du auch damals, wahrscheinlich, bin ich zu Feggers und Berz gegangen. Das war so eine Weinhandlung, die gab es in Köln, Düsseldorf und in Siegburg. Und die waren ziemlich gut ausgestattet mit Loire-Weinen, also für deutsche Verhältnisse eben. Und da gab es eben Saint-Just und Marc Angeli und so Leute.
Und Belivier auch. Wir haben Freunden, die überhaupt nichts von Wein verstehen, haben wir so den Kalligramm, glaube ich, geschenkt. Weiß ich bis heute nicht, wie der angekommen ist.
Okay.
Aber nee, das war wirklich toll, dass man das da auch kaufen konnte.
Ja.
Ich kannte die auch von, bei dir war relativ früh im Bétain und des Sauves drin, also in dem einen der beiden großen Weinguides in Frankreich, Domaine Saint-Just, und auch immer mit hohen Bepunktungen und bei relativ günstigen Preisen. Und da bin ich dann auch drauf aufmerksam geworden.
Ja.
Aber das, was der Sohn jetzt gemacht hat, das habe ich ja auch, der hat sich ja weiterentwickelt. Das ist eine relativ große Domäne. Ich glaube, 40 Hektar haben die mittlerweile. Nachdem der Vater ziemlich plötzlich gestorben ist, ich glaube 2011, hat dann, ist es dem Sohn Arnaud dann gelungen, zwei Weingüter zusammenzuschmelzen, nämlich einmal Domaine de Saint-Just von seinem Vater und Château de Brézé, also nicht das Château selbst, sondern die hat er, glaube ich, auch nur gepachtet, die Weinberge da. Und deswegen hat er jetzt so zwei verschiedene Linien. Einmal Saint-Cyr, das ist der Ort, wo die Domaine Saint-Just war oder immer noch ist. Und die Brisé-Sachen natürlich noch, die dazu gekommen sind.
Genau, das, was wir jetzt im Glas haben, ist eben Saint-Cyr. Ne? Saint-Cyr-en-Bourg heißt der Ort. Genau, und Brisé ist ja, also selbst für die, die vielleicht nicht ganz so Loire beschlagen sind oder Saumur beschlagen, ist halt bekannt geworden, wieder, muss man sagen, durch Clos Rougeard, also durch dieses Weingut der Foucault-Brüder, die eben einen Weißwein aus Brisé gemacht haben oder machen. Das Weingut existiert ja noch, nur die Foucaults sind halt draußen mittlerweile, einer gestorben und einer rausgeworfen.
naja, ausverkauft.
Erst verkauft und dann.
Ja, ja. Der hat schon Geld dafür.
Ja, ja, genommen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber spannend eigentlich, dass Brisé historisch ein berühmter Weinberg war, eben um dieses Château de Brisé rum, das ja auch, ich weiß gar nicht, das Weltkulturerbe, glaube ich sogar, ist irgendwie ein jedenfalls besonderes, oder ich glaube, die ganze Region ist ja, glaube ich,
Die ganzen Châteaus, das ist doch alles.
Aber eben ein beeindruckendes Château da auf diesem Hügel drauf und drumherum eben sehr viele Klo, also sehr viele in Steinmauern eingefasste Weinberge, die früher sehr berühmt waren und dann eben der Vergessenheit anheimgefallen sind eigentlich, ne?
Ich finde das auch ganz, ganz spannend von der Weinregion, wenn man noch nie da war. Also als ich das erste Mal hingefahren bin an die Loire, fand ich es spannend zu sehen. Erstmal, dass die Parzellen ziemlich klein sind. Und dann, dass auch unheimlich viel ganz alte Reben da stehen.
Ja.
Meistens Kopferziehung, ne? Also Einzelbüsche, ja. Buschreben.
Ja.
Und das hatte ich überhaupt nicht erwartet, dass das so auf diese, auf so eine eher, sag ich mal, weniger industrielle, sehr ja, bäuerliche Art und Weise da die großen Weine angebaut werden.
Wobei man ja sagen muss tatsächlich, dass es eigentlich nur vier Leute gibt, die große Weine machen. Ne? Clos Rougeard, dann der Antoine Foucault, also der die Domaine du Collier hat. Romain Guibertot ist natürlich bekannt. Und jetzt eigentlich Arnaud Lambert, ne? Und das ist es da. Also das meiste ist tatsächlich immer noch Genossenschaft, ne?
Ja, ja, naja, gut. Es ist natürlich das, was die Leute kennen von der Loire, das sind zwei Sachen, die Schlösser.
Ja.
Und haben wir gerade drüber gesprochen, wahrscheinlich der Schaumwein, der in der Gegend der Cremant, eben auch hergestellt wird. Ja. Der Cremant, ja. Genau. Oder Saumur eben, also ohne Saumur, dass Cremant dran steht.
Ja.
Na, und die werden von der Genossenschaft hergestellt, angebaut. Früh geerntet.
Ja.
Und das ist also das, was man eigentlich aus der Gegend kennt. Und das richtige Potenzial, das fördern nicht so wahnsinnig viele zutage. Aber man sieht es natürlich, dass es da ist.
In der Tat, ja. Ja. Als er die Weinberge übernommen hat, sagte er, wären die halt auch vom Château de Brisé in einem katastrophalen Zustand gewesen. Ne? Und er hat irgendwie 2009 dann direkt mit biologischem Anbau angefangen. Und hatte echt auch viele Jahre gebraucht, um die irgendwie dahin zu bringen, dass sie eben auch entsprechende Qualität liefern.
Hm.
Ja. Ja, und was die Qualität im Weinglas jetzt angeht, das ist halt Saint-Cyr-en-Bourg, das ist so ein bisschen, aber Brisé ist ja Kalkstein fast bis an die Oberfläche, ne? Vergleichsweise kühl, zitrisch, sehr viel Säure eigentlich. Die Weine brauchen auch recht lange, bis sie trinkbar sind, weil die erstmal mit einer Wahnsinnsäure anfangen. Saint-Cyr-en-Bourg, der hat so ein bisschen mehr Lehmauflage, Ton und Lehm auf dem Kalkstein und die sind ein bisschen von vornherein so ein bisschen runder, würde ich sagen.
Ist aber trotzdem auch Kalk, ne?
Das ist man, auch also, Kalk, ja.
Genau, Saumur ist ja letztlich zum Pariser Becken sogar, die ganze Gegend da.
Ja.
Wir kommen ja noch zum schwarzen Anjou. Ne?
Also. Wir kommen noch zum schwarzen Anjou, ja.
Genau.
Also im Prinzip ist das, was man hier Tuffstein nennt, ne? Also Tuffeau eigentlich oder turonischer Kalkstein auch genannt. Und
Das finde ich ganz spannend, weil normalerweise, wenn man von Tuff spricht, ist das ja, sind das vulkanische Gesteine in Italien.
Genau.
Ne? Aber das ist so ein false friend. Das ist ja Tuffeau und eigentlich nicht Tüff. Und das ist tatsächlich Kalkstein, der mehrfach sedimentiert und wieder ausgetrocknet wurde und Metamorphose da durchgegangen ist und Verkieselung und alles sowas. Und sehr porös, ne?
Ja.
Deswegen diese Tuffhöhlen. Ja. Aber mit Vulkan hat das alles überhaupt nichts zu tun.
Null. Genau, also wir haben hier in Deutschland irgendwie sozusagen einen Begriff für zwei völlig unterschiedliche Gesteinsarten. Ne?
Genau.
Ja, genau. Und das, was aber den Stein sieht man halt, weil praktisch die ganzen Schlösser daraus gebaut worden sind, ne? die man da in der Ecke findet.
Und die Troglos, wenn man unter die Erde geht, da gibt es ja auch diese die Höhlenmenschen, ist noch gar nicht so lang her, dass sie da zum Teil nicht nur den Wein ausgebaut haben, sondern auch als Viehstall und zum Teil sogar als Wohnhaus. Da gibt es auch so ein paar Museen, wo man sich das ganz schön anschauen kann, wie die Leute so halb unter der Erde gelebt haben in so einem ausgehöhlten Bereich.
Ja, kann man mieten. Also man kann sich da einmieten. Es gibt so Übernachtungsmöglichkeiten in diesen
Höhlen. Wenn es mal wieder 38 Grad hat, denke ich mal drüber nach.
Ja. Genau, und wenn der Virus ausgerottet ist. Also hier 40 Jahre alte Reben, 45 Hektoliter Ertrag, was jetzt irgendwie so durchschnittlich ist, würde ich sagen, aber für einen Gutswein vergleichsweise schon an der guten Qualitätsgrenze, würde ich sagen. Ne? Edelstahl, Ausbau, Betontank und bei ihm eben Schwefel erst bei der Füllung, vorher nicht. Und du hattest irgendwie gestern, du hast die Weine gestern aufgemacht, ne? Und du sagtest,
ich bin dazu neugierig gewesen. Ja. Ich habe gedacht, muss ich mal sehen, wie die so sind. Und da habe ich festgestellt, dass der ein bisschen zu war, dass der so ein bisschen nasse Pappe so grauer Karton. Wir haben ja vorhin einmal drüber gesprochen, grauer Karton und brauner Karton. Ja. Wenn man frühkindliche Erinnerungen hat und daran gesaugt hat, dann weiß man, dass die unterschiedlich schmecken. Ich habe an den grauen Karton gedacht, aber das hat sich jetzt verflüchtigt. Das ist halt dieses Phenolische, merkt man natürlich. Aber es ist jetzt nicht mehr so pappig.
Nee, finde ich auch. Also genau, es ist so dieses Herbe, dieses so ein bisschen dieses Phenolische, so ein bisschen, also ich finde auch am Gaumen, der hat recht viel Textur eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass er einfach so eine leichte Standzeit hatte, also so eine ganz leichte Maischegärung hatte, ne? Was dem Ganzen.
So ein Teil auf jeden Fall davon.
Ja, so eine Stoffigkeit gibt, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Ist aber trotzdem sehr, sehr trocken, ne?
Ja.
Sehr säurebetont.
Ja.
Ist relativ neutral in der Aromatik. Also eher so eine apfelige bis limettige Note drin. Deswegen glaube ich, dass der ziemlich vielseitig ist. Also der ist jetzt kein Solo-Wein, wo ich jetzt sagen würde, da esse ich jetzt gar nichts dazu. Und den trinke ich jetzt einfach so vor mich hin. Das ist eher so ein Kontextwein, ne?
Finde ich auch. Ja. Ich finde den ja schön seitlich.
Der wird wirklich schöner. Mhm. Pardon. Ja. Also mit ein bisschen Luft wird der wirklich schöner. Und der nimmt auch mehr Würze an jetzt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob alle, die jetzt hier zuhören, den direkt geöffnet haben. Falls ja, morgen wieder probieren.
Ja, ich hatte angegeben, ich gebe ja immer beim mir im Blog an, was kann man dazu essen, weil sollte man die Weine öffnen. Ich habe schon angegeben, dass man die schon mehrere Stunden vorher öffnen sollte.
Ja.
Das kann ich jetzt bei dem Wein dann auch nur bestätigen, ja. In der Tat. Woran würdest du jetzt einen typischen Chenin eigentlich festmachen?
Du meinst jetzt aromatisch, woran ich den erkennen würde? Also, es ist natürlich, typischerweise sind immer diese Apfelnoten drin. Ne? Und und jetzt kommt es halt drauf an, wir sehen ja, wie das ganze Spektrum aussieht. Die Reife kann extrem unterschiedlich sein.
Ja.
Aber dass es so ganz, ganz unreife Chenins gibt, die ganz flach sind, das ist mir noch weniger untergekommen. Vielleicht ist es aber auch das, weil da gibt es ja auch ein Preisniveau von 3 Euro oder sowas, was ich relativ selten dann probiere.
Ja.
Aber die haben eigentlich immer eine gewisse Substanz, immer eine gewisse Kraft drin.
Mhm.
Und reife Noten. Aber ich würde dieses Apfelige, ob das jetzt grüner Apfel bis nachher bis Bratapfel geht, ist eigentlich immer so eine Komponente, die durchgeht.
Ja. Ja, ich finde auch, also dieses Apfel, also gerne auch dieses Mürbe vom Apfel, ne? Aber auch gerne finde ich, also es ist vor allen Dingen Kernobst, finde ich, ne? So Apfel, Birne kann es ja auch sein. Quitte kann es auch recht häufig sein, finde ich.
Genau, bei den reiferen Varianten,
ja,
ne?
Ja.
Also wo es ein bisschen in die gelbere Richtung geht.
Und beim Wein von Kalk und Saumur ist eben sozusagen die kalkreichste der 4 Regionen, die wir jetzt haben. Also da geht es halt dann auch ins Zitrische, ne? finde ich.
Sehr stark, ja. Sehr stark. Es sind eigentlich kreidige Noten. Im Grunde genommen ist da auch Kreide eigentlich so, ja. Der, ja. Im Untergrund.
Ne? Ja, genau.
Also auch feinkörnige Geschichten da. Und das ist tatsächlich zitrisch und grüne Apfellimette so in dieser Richtung.
Ist auch gar nicht mehr vom Boden her gar nicht so weit entfernt dann vom Chablis tatsächlich. Ne? Du sagtest ja vorhin, nee. Pariser Becken. Das ist ja sozusagen tatsächlich das, was den Mittelpunkt in Paris hat und auf der einen Seite noch bis an die Obermosel geht und dann aber eben auch noch bis an die Loire reicht, wo es eben unterschiedlichste Schichten gibt, aber eben auch die von der Champagne, also Kreide und Kalk und so weiter. Die dann
und
eben
bis nach Südengland, das ist ja der...
Bis nach Südengland, ja. Ne?
Genau, weshalb die da auch gerne ihre Schaumweine anbauen.
Genau, weil die da eben auch diese ja, teilweise ja fast reinen Kreideböden haben. Da.
Ja, ja, genau.
Ja, und hier hast du es halt so ein bisschen tatsächlich wie in Teilen von Sancerre, würde ich sagen, und eben auch im Chablis so ein bisschen, ne? Von der, genau. Diesem dichten, dichteren Gestein auch. Ja. Schön finde ich ja eigentlich auch, dass dieser Wein, obwohl er eigentlich sehr trocken ist, trotzdem so eine Extraktsüße hat.
Ja.
Also er, ja, hat, halt er hat was
nicht
Süßes.
Ganz
ja, am ja. Gaumen, aber er ist, eigentlich ist er total komplett durchgegoren. Ne?
Ja, 13 Volumenprozent 2018, muss man natürlich dazu sagen, ja. War genau an der Loire wie bei uns ein sehr heißer Jahrgang. Mhm. Und da sind normalerweise die Trauben ziemlich reif eingebracht worden. Ganz witzig ist 2019, das ist ja dann der Jahrgang, der kommt, war im Prinzip genauso heiß wie 2018 an der Loire, aber 2018 ist so durchgängig warm gewesen und 2019 hat die sich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da gab es diese irren Spitzen, als mal 41 Grad in Paris waren.
Ja.
War das Ende Juni, Anfang Juli?
Warst du gerade da?
Nee, zum Glück nicht, aber ich habe es mir auf der Karte angeschaut. Mhm. Und das ist dann so, ich glaube, 2-3 Mal im Verlauf des Sommers gekommen und dann ist es zwischendurch immer wieder runtergegangen. Das heißt, es ist ein bisschen abwechslungsreicher gewesen, aber 2018 war eigentlich durchgängig warm und trocken die ganze Zeit. Mhm. Also jedenfalls zu der Zeit, als es drauf ankam, jetzt im August.
Na.
Jawohl, was würdest du denn eigentlich dazu essen wollen, zu dem Wein?
Also ich habe tatsächlich schon vor ein paar Wochen mal eine Flasche mit einem Freund zusammen im Lokal getrunken. Den habe ich das nämlich auch unter die Nase gehalten und als ich die Weine sozusagen gerade ausgesucht hatte hierfür. Und da haben wir was mit Ziegenfrischkäse gegessen. Also wir haben den vor allen Dingen sozusagen zum ersten Gang getrunken. Und da war was mit vor allen Dingen mit, also geprägt von Ziegenfrischkäse. Da war auch tatsächlich so ein was war denn da noch bei? So eine leichte Spur von Honig, glaube ich, mit dabei. Ansonsten aber irgendwie frische Salate sozusagen drumherum. Das hat mit dem Ziegenfrischkäse schon ziemlich gut gepasst.
Ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren habe ich vielleicht kommen wir irgendwann mal noch dazu, Romorantin.
Ja.
Also die total unbekannte weiße Rebsorte an der Loire. Das hat auch so eine ähnliche Aromatik, also auch sehr zitrisch, sehr frisch. Und das hat auch fantastisch zu Ziegenfrischkäse gepasst. Ist ja kein Wunder, dass natürlich an der Loire auch der Ziegenkäse da weit verbreitet ist. Das hat man ja häufig zusammen, dass so kulinarische Dinge irgendwie sich gemeinsam entwickelt haben. Ich würde auch sagen, dazu kann man sogar, also jetzt Meeresfrüchte oder sowas, der hat die Säure drin.
Würde ich auch sagen.
Und die neutrale Aromatik, ne? Das sticht nicht so vor, das passt bestimmt auch ziemlich gut.
Mhm. Der Chat sagt gerade, Forelle passt auch sehr gut dazu, das haben die nämlich gerade auf dem Tisch stehen dazu.
Das ist eine schöne Sache, ja.
Tatsächlich empfiehlt Arno Lambert auch Muscheln, und zwar Muscheln mit Mandelbutter. Habe ich ehrlich gesagt noch nie auf dem Tisch gehabt, aber Muscheln kann ich mir schon ganz gut dazu vorstellen. Tatsächlich.
Ja, durchaus. Ja. Obwohl die Muscheln haben normalerweise ein bisschen etwas dunkleren Ton. Ich würde vielleicht sogar in Richtung Austern gehen, aber... Naja, aber es ist schon klar, es ist natürlich schon kräftiger als jetzt, sagen wir, Muscadet oder so.
Ja. Wobei ich Muscadet auch nicht unbedingt den idealen Austernwein finde. Den trinke ich tatsächlich lieber zu Muscheln. Also wirklich zu Muscheln aus dem Kochtopf. Ja, auf jeden Fall.
Was man bei euch im Rheinland stimmt ja gar nicht mehr. Im Norden kriegt man eigentlich in Hamburg kriegt man gut Muscheln. Kann man da das einfach so kaufen im Kaufladen an der Ecke?
Nee, nur in wenigen Läden. Tatsächlich ist, war ich erstaunt, als ich nach Hamburg gekommen bin, obwohl es ja doch so viel mit Wasser zu tun hat und letztlich irgendwie auch ja in gewissem Maße mit Nordsee, dass man hier doch vergleichsweise schlecht Fisch kaufen kann, ja. Und es auch lange Zeit kaum gute Fischrestaurants gab. Es gibt so ein paar Klassiker am Hafen, aber insgesamt ist es überhaupt keine fischorientierte Küche, würde ich sagen.
Das ist ja sowieso in Deutschland kaum verbreitet. Man hat immer, wenn man jetzt französische Weine hat und dann französische Speiseempfehlungen dazu liest, ist wahnsinnig viel natürlich, was sich auf Fisch und Meeresfrüchte und irgendwie sowas bezieht. Und da hat man schon Schwierigkeiten, das als normaler Konsument irgendwo in den Supermarkt zu bekommen. Ja. Vielleicht gerade noch mal so gefroren, aber frisch ist eigentlich kaum möglich. Ne?
Ja, es gibt hier diesen, wie heißt denn, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, das ist so eine Kette mittlerweile geworden von so Feinschmecker-Sachen, die eine ziemlich gute Fischtheke haben. Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Also da bekommt man auf jeden Fall auch gute Muscheln. Ansonsten bestelle ich ja gerne mal ab und zu beim Genusshandwerker, ehrlich gesagt, und dann eben auch Muscheln. Aber das lohnt sich eigentlich nur, wenn ich dann auch ein paar Leute einlade, weil dann die Portionen doch immer ein bisschen größer sind. Die Mengen, ja. Also,
Naja.
Aber es lohnt sich halt.
Ja,
genau. Forellen Tatar mit Limette ist im Chat und das finde ich auch ziemlich gut. Ja. Das finde ich super.
Das nimmt auch die Noten von dem Wein auf. Ja. Ne? Und das ist auf jeden Fall was eine harmonische Kombination. Ja. Also keine sich Gegensätze anziehen oder sowas. Kann man ja auch machen. Ne?
Nee, in der Tat. Das glaube ich auch. Das ist auch. Also es ging jetzt auch mit Lachs oder so, aber Forelle finde ich noch schöner als Zuchtlachs. Aber das ist auch so ein typisches Gericht, was super zu Chablis passt, eigentlich auch sehr gut zu Sancerre, aber noch besser eigentlich zu Chardonnay Blanc, finde ich. Ja, sehr schön. Ja, und der Wein entwickelt sich toll im Glas, finde ich. Das ist, also ich finde für einen Einstiegswein, also für einen Gutswein ist es super.
Ja, ehrlich gesagt. Man darf nur nicht zu früh zumachen sozusagen, wenn du den einschenkst und denkst, oh, der hat ja nicht viel zu bieten. Da muss man halt doch ein bisschen warten können. Ja. Aber es ist natürlich auch ein sehr junger Wein und Chenin ist ja eine Rebsorte, ähnlich wie Riesling, die sich doch durchaus zum Reifen eignet.
Ja, auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall. Es lohnt sich, die besseren Weine auch ein bisschen später zu trinken.
Ja. Also gerade jetzt natürlich aus Saumur eben wegen dieser Säure, die sich erstmal einbinden muss, aber auch wenn wir zum Beispiel nach Vouvray gehen. Gehen wir doch mal nach Vouvray. Genau. Da haben wir, das ist jetzt für die Sommeliers, ist das dann die Nummer 3 auf dem Fläschchen. Das ist Pinot. Und zwar François et Julien Pinot. Seit 1786 machen die Wein in der Appellation Vouvray. Die Appellation gibt es jetzt noch nicht so lange, aber die Ortschaften natürlich. Und das ist eine Einzellage, Les Deronnières, und auch ein 2018er Jahrgang.
Vouvray ist ja relativ weit entfernt von Saumur, was ich erst richtig mitgekriegt habe, als ich da nämlich einen kleinen Tagesausflug zu Domaine Huette machen wollte. Ja. Das dauert dann doch mal so ein Stündchen oder so, weil es ist ja noch östlicher von Tours.
Genau.
Muss ja erst dann an Tours vorbei.
Sozusagen. Also von Tours aus ist es dann nicht mehr weit weg, aber.
Nee, von Tours aus ist es nicht mehr weit weg. Also es ist eher in der Gegend der Schlösser. Also wenn man jetzt als Tourist da die Schlösser sich anschaut, dann ist man eher in Vouvray und Mont-Louis als im Anjou.
Genau. Also, und das ist ja also Brézé, also Saumur ist ja noch vor Anjou, aber genau, du hast dann. Du hast Tours, hast Amboise, Blois kommt dann ein Stück weiter und das sind eigentlich dieser Bereich, wo du dann diese ganz berühmten Schlösser auch hast, Chenonceau.
Genau,
oder so.
Und die weniger berühmten Weine, weil da sind die Weine natürlich nicht ganz so gut wie jetzt in Vouvray oder dann nachher in Saumur.
Ja.
Also Richtung Orléans.
Das heißt, man hat so von Tours bis, also die Loire runter sozusagen, bis über Blois hinaus, Richtung Orléans hast du eigentlich die Touraine, ne?
Ja, genau. Ja,
und die Touraine ist, also in der Touraine bekommt man eigentlich die günstigeren Weine grundsätzlich. Und das ist so eine Mischung, würde ich sagen, ne? Aus Chenin und eben Blanc. Zunehmend mehr Sauvignon Blanc. Ne?
Ja, genau. Ja. Das ist richtig. Das ist so ein Übergang. Du hast also die Zentren, sagen wir mal, Vincennat Blanc. Übrigens, ich bin mal angepfiffen worden von einer missliebigen französischen Weinhändlerin irgendwo auf einer Messe. Ich habe gesagt, ich möchte den Chenin Blanc gerne haben. Und dann hat sie gesagt, wieso Chenin Blanc? Das heißt Chenin. Es gibt keinen Chenin Rouge. Und da habe ich mir gedacht, gut.
Stimmt gar nicht.
Ja, und... Also, und sie wollte ja, glaube ich, auch irgendwie was verkaufen und da ist man gar nicht so, wenn man immer so unfreundlich ist, naja.
Es gibt ja irgendwie, diese Rebsorten haben ja gerade an der Loire unglaublich viele Namen. Ne?
Ja.
Was ja häufig damit zu tun hat, dass die Rebsorten vergleichsweise alt sind. Und Chenin Blanc hieß ja lange einfach Plante d'Anjou. Und irgendwann, also es gibt die Sorte auch unter dem Namen Blanc d'Aunis. Oder Doni oder Pinot d'Anjou, also doch vergleichsweise, also es gibt Dutzende von Namen, die sich so lokal sozusagen herausgebildet haben. Ne?
Aber es ist eine Rebsorte, die aus der Region stammt, höchstwahrscheinlich zumindest. Ne?
Ja.
Also mehr oder weniger. Man hat ja herausgefunden bei DNA-Analysen, dass ein Elternteil vom Chenin Blanc Sauvignon ist, also das, was heute eigentlich eher im Jura verbreitet ist.
Ja. Und bei uns Traminer heißt im Allgemeinen.
Und weil uns Traminer heißt, ja.
Ja.
Und das andere, ich weiß, habe jetzt jedenfalls noch keine neueren Informationen. Das andere hat man noch nicht rausgefunden, oder? Nee,
ich glaube nicht. Nee, tatsächlich ist der andere Partner unbekannt. Also was man allerdings weiß, ist, dass die sozusagen Chenin Blanc verschwistert ist mit Sauvignon Blanc, also möglicherweise sogar beide gleiche Elternteile hat. Und auch mit dem Trousseau, was ja wiederum eine Jura-Sorte, eine rote Jura-Sorte ist. Ne?
Richtig, ja.
Ja. Also irgendwo aus diesem Bereich zwischen Jura und Loire wird es kommen.
Ja. Genau.
Ja.
Also Touraine.
Touraine, ja, genau. Also um es noch ganz kurz abzuschließen, erstmals erwähnt 1496, weil jemand in Chenonceau, das ist ja auch Touraine, eben Reben mit dem Namen Plante d'Anjou gepflanzt hat. Man geht davon aus, dass die Rebsorte noch deutlich älter ist, aber sozusagen die erste entdeckte urkundliche Erwähnung ist halt von 1496. Und dann ist es natürlich erwähnt worden bei Rabelais, dem französischen Nationaldichter in Gargantua. Der hat ja ganz viel über Loire und Loire-Rebsorten auch tatsächlich gesprochen. Sonst wüsste man gar nicht mehr so viel aus der Zeit, glaube ich.
Ja, ich denke auch, das wird sicherlich noch einige Jahrhunderte weiter zurückgehen, die Historie der Rebsorte in Wirklichkeit.
Ja.
Ist er relativ früh dann schon nach Südafrika ausgewandert, der Chenin.
Ja.
War ja sogar schon im, weiß ich, 16, also Mitte des 17. Jahrhunderts, glaube ich, ne? Dass schon Aufzeichnungen da sind, dass das in Südafrika das erste Mal angebaut worden ist.
Ja.
Unter ganz anderen klimatischen Bedingungen natürlich.
Ja, ist auch die wichtigste Rebsorte immer noch in Südafrika, ne? Auch wenn große Teile davon quasi für Industriealkohol und Schnaps und so weiter angebaut wurden, lange Zeit.
Und ist es die Rebfläche ist doppelt so groß wie in Frankreich.
Ja.
Na, das ist irgendwie absurd, aber es ist natürlich klar, wenn du in Übersee Rebflächen hinschaust, dann ist man immer überrascht, wie groß das ist, diese Felder letztlich. Ne? Ja. Weil es ist ja so an der Loire, das ist vielleicht auch das, was ein bisschen auch die Faszination der Landschaft ausmacht. Es ist ja gar keine totale Monokultur in weiten Bereichen, sondern du hast da immer Weinfelder, die sich mit Kornfeldern, mit Wald, mit Wiesen und ein bisschen Flusslandschaft abwechseln.
Ja.
Das Gebiet ist zwar riesengroß. Übrigens, hier Preisfrage. In welchem Departement entspringt die Loire?
Ich glaube, Alp-Rhône.
So Rhône-Alp wäre früher Region gewesen. Ja, genau. Bitte? Der Ardèche.
Ardèche, ja, genau.
Ardèche.
Also sie fließt ja dann parallel zur Rhône, aber in anderer Richtung irgendwann, ne?
Genau, richtig, ja, richtig.
Stimmt.
Das waren früher übrigens mal die Loire, das waren früher übrigens mal zwei Flüsse. Das, der Fluss, der jetzt parallel zur Rhône nach Norden geflossen ist, also durch, also Loire heißt ja das Departement da bei Saint-Étienne, also ist schon ziemlich weit weg jetzt von der Touraine. Und durch Sancerre und sowas. Und das ist ein Fluss, der früher mal, wir erinnern uns nicht mehr so richtig dran, das ist nämlich zur zu den Zeiten gewesen, als da noch so ein See gebildet hat, sich, wo jetzt die Touraine ist, ist der
in Richtung Seine geflossen. Tatsächlich vor meiner Zeit, ja.
Ja, knapp vor deiner Zeit, vor meiner natürlich nicht. Nee, aber da ist das in Richtung Seine geflossen und die Loire war eigentlich ein anderer Fluss, der tatsächlich von Ost nach West direkt geflossen ist. Und jetzt macht die ja so eine, deswegen ist es auch der längste Fluss da, deswegen macht die macht so eine Kurve. Also erst ein paar hundert Kilometer in Richtung Norden und dann macht so einen Knick und dann geht es in Richtung Atlantik.
Ja.
However,
es gibt sozusagen am Mittellauf gibt es halt so ein paar einzelne Satelliten, ne? Also wozu eben dann auch Puy-Fumier und Sancerre gehört. Und eigentlich ab der Touraine gibt es dann durchweg Weinbau bis ins Nantais, also bis zum Atlantik. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das ist dann auch tatsächlich sozusagen dieser Bereich, für den der Verband steht, also Vendeval de Loire. Im Prinzip gibt es halt zwei und einer davon ist der kleinere mit Sancerre und Puy-Fumier und so weiter, was es da sonst noch so gibt. Und der andere ist halt dieser große.
Genau, da sind ja auch die meisten bekannten Weine. Ich meine, es gibt natürlich spannende Gamays, auch ganz vom Oberlauf, aus der Gegend von Rouen und so. Ja. Also die Loire ist wirklich sehr, sehr vielseitig in der Hinsicht. Es sind ja vulkanische Böden da und dann die Sauvignon Blancs, aber so richtig die klassische Loire mit Chenin und Cabernet Franc und alles sowas, das ist dann natürlich erst ab Orléans, ab flussabwärts letztlich.
Ja. Ja, Vouvray, also es ist ja so ein bisschen verrückt, finde ich. Also ich kenne eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich nicht länger nachdenke, fallen mir normalerweise nur drei Weingüter in Vouvray ein, ja, die ich so im Hinterkopf habe. Huyé ist natürlich weltbekannt, irgendwie Clonaudet auch eigentlich. Und dann fällt mir immer noch Bernard Fouquet ein, von dem ich irgendwie auch ein paar Weine im Keller liegen habe. Aber ansonsten sehr wenig. Wie geht dir das?
Letztlich auch. Also François Chiden hatte jetzt einige Sachen nördlich der Loire, obwohl er eben südlich ist mit Mont-Louis, also im Vouvray-Gebiet. Aber ja, Vouvray ist natürlich auch so eine Appellation, die alles bietet unter einem Namen. Mhm. Ja, du hast trockene Weine, du hast halbtrockene Weine, bis hin zu süßeren. Du hast, oder richtig süßen, edelsüßen.
Ja.
Und du hast auch Schaumweine, die auch Vouvray heißen. Also das ist der Name, der Appellation gilt für das gesamte Spektrum.
Ist das schon zu viel, würdest du sagen? Oder? Ich meine, es ist wie bei Riesling eigentlich, ne? Also du kannst ja jetzt bei...
Von der Vielseitigkeit der Rebsorte? Nö, aber ja. Gut, es ist halt eine, es ist ja keine so große Region. Ne? Das ist ja ein Anbaugebiet, das ist ja jetzt, sagen wir mal, wie Hessische Bergstraße oder so groß ist das ja nicht.
Ja, ne? Das stimmt.
Vouvray. Und da
Man kennt jetzt auch nicht so viele Weingüter von der Hessischen Bergstraße.
Nee, genau.
Auch wenn ich nächste Woche Mittwoch eins im nächsten Live-Podcast bei einem Holgi habe, aber ja, außer Griesel fällt mir dann sonst auch niemand mehr ein, ja.
Doch, da gibt's ja nur eins.
Ja, stimmt schon. Ja, Pinot, also auf dem Etikett steht ja irgendwie 1786, wobei das eben auch immer so eine Sache ist. Ich glaube, die machen erst seit drei Generationen jetzt tatsächlich ernsthaft Weine und ich glaube seit zwei Generationen auch ernsthaft mit Flaschenweinen Abfüllung und Verkauf. Ne?
Ja. Genau.
Ja. Ja, das hat schon, also das ist ja preislich jetzt quasi auch schon das Doppelte, muss man halt sagen. Ne? Das kann man ja auch mit einbeziehen sozusagen. Also gleicher Jahrgang, beides 100% Chenin Blanc. In diesem Fall durchweg im Holz ausgebaut, aber eben in größeren und älteren Gebinden. Also da ist jetzt nichts, kein Neuholz drin eigentlich.
Ja. Hat doch so ein, darf ich mineralisch sagen oder darf man das nicht sagen?
Bei mir schon.
Bei dir schon, ja.
Ja.
Hat auch so einen mineralischen Touch, ne?
Ja. Von der Frucht her, wie würdest du das abgrenzen zum Lambert?
Ja, die wesentlich, also ich würde von der Nase, weißt du, als ich den aufgemacht habe, habe ich gedacht, okay, Muschelkalk Franken.
Mhm. Okay.
Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich eher tatsächlich einen einen deutschen Wein im Glas habe.
Möglicherweise ja, sogar einen Silvaner. Ja,
der hat so eine, der hat florale, die Noten sind wesentlich floraler. Du hast jetzt nicht diese grünen Apfel- und Limettennoten.
Ja, gar nicht, ne? Ja.
Nee. Das hat eine wesentlich zartere Komponente irgendwie auch drin. Der ist also nicht, wirkt überhaupt nicht streng erstmal so von der Nase her.
Mhm. Finde ich auch. Also ich finde auch, dieses Florale ist viel klarer, so wirklich weiße Blüten auch, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Mhm. Ja, dann schlucken wir doch mal.
Ja.
Ne?
Ja, und das ist so deutsch trocken, ne? Also steht ja Sekt drauf.
Nee,
steht
harmonisch Sekt drauf. Harmonisch trocken, genau. Ist das, Christoph. Harmonisch trocken.
Ja.
Sekt tendre, ne, sagen die Franzosen, ja. Oder die Loire-Leute. Ja.
Genau.
Sekt tendre. Und Uet ist ja auch so, ne? Der hat ja häufig auch die trockenen Uet-Sachen, haben ja auch häufig so 6, 7 Gramm Restzucker und der hat, glaube ich, 8, 9 sowas.
Der hat 8, 9 Gramm Restzucker, genau. Mhm. Irgendwas zwischen 8 und 9.
Mhm.
Und das ist tatsächlich typisch für Vouvray eigentlich, ne?
Mhm.
Ja, also wo der, also die sind eigentlich, also ich kenne keine Weine, die so, oder kaum Weine, manchmal ist es bei Uet schon so, aber die so knochentrocken werden, wie jetzt die aus Saumur, das ist eigentlich selten der Fall, ne? Ja. Ja, aber schön, ne? Also ich finde die Balance aus diesem Restzucker und der Säure finde ich schon toll. Das sehr, ist natürlich auch diese elegant, reife 18er Säure, aber es ist echt elegant. Genau, es ist echt elegant.
Schön, also wirklich ausgewogen. Ne? Also da ist jetzt nichts Strenges. Es ist jetzt, wenn jemand nur deutsche Weine trinkt und sagt, ich möchte dieses ganze Zeug nicht haben aus Frankreich, ja, probier mal den. Da kann man sich dann leider gleich auf hohem Niveau eintrinken.
Ja, das stimmt.
Weil ich glaube, das ist sogar die beste Parzelle von denen hier, Deronnière, ne?
Ja.
Habe ich irgendwo mal gelesen.
Das ist zumindest die Parzelle, die direkt am Weingut ist. Also die ist eigentlich oberhalb des Kellers. Also der Keller ist ziemlich tief in die ins Gestein reingehauen und oben drüber liegt eigentlich diese Parzelle. Ne? Und das ist... das ist wieder dieser turonische Stein, also was wir als Tuffstein auch bezeichnen. Hm. Und dann hast du aber eben Feuerstein mit drin auch, ne?
Ja, genau. Ja,
und das ist natürlich komplett anders jetzt zum Mühe. Also da ist mehr ein bisschen mehr Lehm und Ton mit drin und eben dieser Silex.
Hm. Ja. Genau.
Ich finde, so ein bisschen was von diesem... So, nicht viel, aber so ein bisschen was von diesem Rauchigen hat er auch.
Ja.
Also in das Verbindung mit deiner Mineralik.
Ja, richtig, richtig. Ja. Das Witzige finde ich ja bei Feuerstein, dass man normalerweise denken würde, also vulkanisch, das ist irgendwie was Vulkanisches. Ne? Mhm. Ist es ja überhaupt nicht. Das ist ja was Pflanzliches. Das ist aus dem Meer, also Kieselschwämme, Kieselalgen, die gepresst worden sind und wo es aus Siliziumdioxid besteht meistens Feuerstein ausschließlich. Und das ist halt das Salz der Kieselsäure.
Ja.
Und es sind ja so Feuersteingänge oder kleine Abschnitte findest du auch an der, wie gesagt, auch an der englischen Südküste, an den Felsen von Dover. Und hier ist es halt auch immer mit dabei, ne, in diesen Feldern. Wenn man da rumgeht, ist übrigens ganz toll, finde ich, an der Loire. Die Loire ist breiter Fluss, transportiert ja auch jede Menge Geröll.
Ja.
Und man kann an diesen trockenen Flussinseln oder an den Ufern, wenn man Lust hat, bunte Steine vom, vom Massif Central bis dahin zu sammeln, dann kann man das ganz toll da machen. Ich habe auch immer so Krimskrams, was man nicht wegschmeißt. Ne? Ich habe noch so eine Kiste mit ganz tollen Steinen, die ich da mal gefunden habe. Und da sieht man, das ist auch irgendwie, das ist so eine lebendige Sache, dass du siehst, Wahnsinn, wie alt die Sachen sind und wo die herkommen und wie das dahin transportiert worden ist. Da sieht man dann, dass es also immer in Bewegung ist, die ganze Geschichte. Ne?
Ja, und das Schöne ist ja, finde ich, an der Loire, dass es gerade in diesem Teil, in diesem Flussteil ja einfach so vor sich hin meandert. Ne? Da ist ja ganz wenig nur begradigt worden, was wir in Deutschland eigentlich überhaupt nicht mehr kennen, dass irgendwie großer, vergleichsweise großer Fluss eigentlich überhaupt nicht begradigt da so ganz ruhig durch die Landschaft fließt. Also ich finde das ja total faszinierend, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das in Deutschland gar nicht so präsent ist, diese Region, oder?
Nee, nicht. Also du meinst, dass die Loire-Region
in Deutschland... Ja, die ganze Loire-Region.
Nein, ja, leider überhaupt nicht. Nee, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die... in Deutschland ist natürlich in erster Linie das präsent, wo die Leute im Urlaub sind.
Ja, und aber warum fahren die nicht in Urlaub da? Also ich meine, du hast Fluss, du kannst super wandern, du kannst super Fahrrad fahren, weil es nur begrenzt hügelig ist. Du hast diese unfassbar schönen Orte und diese hunderte von Schlössern. Du hast total viel, auch recht ursprüngliche Landschaft.
Ja.
Also es ist jetzt natürlich kein Gebiet, um Rafting zu machen oder sowas, aber also wenn man so ein bisschen Gesetz da haben will, finde ich es eigentlich total super.
Total super. Also ich finde das auch, es ist vor allem, ich glaube, das ist auch das, wenn man Loire-Weine in Deutschland verkaufen will oder Leute davon einnehmen will, da muss man auch so ein bisschen verstehen, und was die Faszination der Loire für die Franzosen ausmacht. Das sind jetzt nicht in erster Linie die Schlösser, die man besichtigen kann, sondern das ist so ein bisschen auch diese Romantik. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob die IGP immer noch so heißt, aber als das Vin de Pays war das Vin de Pays du Jardin de la France, hieß das, das ganze Gebiet, also Garten Frankreichs. Und so ein bisschen kann man sich das auch vorstellen, so ein bisschen der alte Gemüsegarten der Großeltern. Und viele Leute in Frankreich auch, Paris ist ja da, wenn wir sagen, Berlin ist das Zentrum bei uns, dann ist natürlich, Paris ist Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, alles zusammen von der Bedeutung. Ne? Deswegen jeder, der in Frankreich...
Wahnsinnig zentral, ne?
Wahnsinnig. Ne? Ja. Und jeder, der was werden will und der was machen will und der Geld verdienen will, muss nach Paris gehen. Und du hast die Loire so ein bisschen als Rückzugsgebiet, als Wochenendgebiet. Viele kommen auch aus der Region. Und weil das nicht so weit letztlich von Paris entfernt ist, glaube ich, ist da auch so diese die Verbindung sehr stark, also auch diese emotionale Verbindung stark. Und du hast viel stärker, als es in Deutschland bei irgendwelchen Weinanbaugebieten der Fall ist, Quereinsteiger, Leute, die sich was Neues aufbauen, die sehen, ein anderes Leben ist möglich. Mhm. Das ist also so eine romantische Vorstellung davon. Und auch etliche, wir haben das ja bei uns auch hier, Erik Nicolas kommt ja nachher noch, die das auch tatsächlich umgesetzt haben. Und auch so eine Szene, die relativ freidenkend ist. Du hast diese Weinveranstaltung La Dive Bouteille und viel Bio-Biodyn Naturwein, der gemacht wird, und Leute,
genau,
die
das sich dagegen... Das sind ja ganz viele Leute, also ich sag mal, die Gründungseltern sozusagen dieser heute sogenannten Naturweinszene, davon sind ja ganz viele, also ein paar im Beaujolais natürlich, aber kann eigentlich vielleicht sogar mehr an der Loire, ne?
Genau. Und ich glaube, das Gute ist auch bei denen, also wir waren bei Marc Angeli, der behält sein Wissen auch nicht für sich, sondern der ist auch bereit, wenn da Leute hinkommen, junge Leute, die sagen, wir wissen nicht genau, wie wir das machen sollen, dann erklärt er denen das und sagt, geht mal zu dem und hört euch da mal um, und vielleicht gibt's hier was zu kaufen, da spricht dich so ein bisschen rum. Und das, dadurch, dass das auch so klein parzelliert ist, ist, glaube ich, auch, und das Land auch nicht so teuer ist, ist, glaube ich, auch die Möglichkeit, da einzusteigen, einfacher, wesentlich einfacher als, sagen wir mal, im Burgund.
Wo man eigentlich kein Land mehr kaufen kann, das schon
lange. Wo man nicht kein mehr, Land mehr,
ja. Nee. Tatsächlich kann man immer noch an der Loire für vergleichsweise wenig Geld ein paar Hektar alte Reben kaufen, das ist so, ne? Also, und gerade jetzt, wenn wir zum vierten Wein irgendwann kommen, Jasnier, also was schon so ein bisschen weiter weg ist, in den Outskirts sozusagen, da ist es noch einfacher. Da hatte ich mal tatsächlich ein Auge drauf geworfen auf ein Weingut, was mal irgendwie zu verkaufen war. Dass er, ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ich habe
ja, was sagst du, natürlich, Christoph, du bist nur noch jung, komm. Ja, es gibt immer wieder Möglichkeiten. Ja. Nee, aber was ich an der Loire auch so schätze, ist diese subtile, unspektakuläre Romantik, die da ist, dass überall so kleine Ecken sind, so kleinteilig, wo ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist, wo du aber um die Ecke wieder was ganz Modernes findest, was aufgeschlossen ist. Und das ist einfach auch so der Spirit, der da so herrscht, ist einfach eine schöne Sache. Also als Urlauber zumal natürlich, aber auch wenn man da Weine entdecken will und so, ist irgendwie eine tolle Sache.
Finde ich auch. Und gerade, ich meine, das ist ja auch hier eher so in der Szene verbreitet, die sich, sagen wir mal, mit Naturwein beschäftigen, diese Rebsorten, die man überhaupt nicht so auf dem Schirm hat. Du sagtest vorhin Romorantin, ne?
Ja.
gleiche Rebsorten Eltern übrigens wie Muscadet und wie Chardonnay, ne? Zum Beispiel. Hm. Dann hast du Grolot als rote Rebsorte, die kaum jemand kennt. Pinot du Nid als rote Rebsorte, die kaum jemand kennt.
Ne? Ja.
Und noch eine kleine Handvoll anderer Sachen, Gamay de Bouze oder sowas, also ganz, also Sachen, die wirklich nur noch irgendwie auf ein paar Hektar auch angebaut werden. Ne?
Hm. Ja. Und wie gesagt, so diese kleinen alten Rebstöcke, die da auf dem Land stehen, da kann ich mich dran erinnern, und das Ganze und die Kiesel, die da eben rumliegen, und das ist irgendwie, ja, schöne Sache. Also ich, als ich da war, habe ich gerade so den Einzug der Belle Dame, wir kommen ja nachher, Belle Argus kommt als nächstes, ne? Ja. Belle Dame ist der Distelfalter, heißt es auf Deutsch. Das ist ein Schmetterling, der tatsächlich ein Zugschmetterling, so wie Zugvogel, der aus dem Mittelmeergebiet so im Ende Mai, Anfang Juni, vielleicht auch manchmal Mitte Juni, da einzieht. Und wenn die Sommer warm zu werden versprechen, dann kommt er in großen Massen. Und dann sieht man richtig, wie so die Schmetterlinge nach der langen Reise, nach den, weiß ich nicht, 2000 Kilometern oder so, die zurückgelegt haben, dann sich so niederlassen an den Weinfeldern und dann an irgendwelchen Blumen saugen. Also es ist eine tolle Sache. So ursprüngliche Naturerlebnisse kann man da halt auch haben. Aber Belle Argus, wollen wir gleich schon rüberschwenken?
Belle Argus ist ja auch ein Name von einem Bläuling, ne? So einem blauen, kleinen blauen
Schmetterling. Himmelblauer Bläuling heißt er auf Deutsch.
Himmelblauer
Bläuling. Gibt's auch bei uns sogar.
Ja, aber wie alle Schmetterlinge nur noch sehr selten. Ne?
Ja.
Das ist echt unglaublich, also wie wenig Schmetterlinge man heute noch sieht, finde ich.
Ja, ich habe das auch, ich muss zugeben, als Nerd in allerlei Dingen, habe ich so ein Faible dafür entwickelt, Schmetterlinge zu fotografieren. Ich mache also ganz gerne so einen Gang durch die Landschaft und dann schaue ich so nach Schmetterlingen und fotografiere da schon seit ein paar Jahren. Und habe das tatsächlich jetzt auch festgestellt. Es war jetzt 2018, ist natürlich so ein Problem gewesen, wenn das jetzt extrem heiß und trocken ist, dann ist das natürlich, sind die Überlebenschancen relativ gering. Aber tatsächlich ist das auch in weiten Bereichen der Kulturlandschaft, wenn das so monokulturell ist, ist es wirklich, wirklich schwieriger. Und ich habe jetzt auch, als ich jetzt letzte Woche unterwegs war, habe ich dann auch erstaunlich wenig fotografieren können, obwohl das Wetter hervorragend war. Aber es war halt alles irgendwie so ein bisschen pestizidiert.
Pestizidiert, ja. Herbizidiert. Ja, übel.
Ja, genau. Ja,
dritter Wein ist jetzt aus dem Anjou, also der Region um Angers herum, die eigentlich vor allen Dingen bekannt ist für Rosé, witzigerweise. Rosé d'Anjou, einer der populärsten oder zumindest am häufigsten angebauten Rosé in Frankreich, den es sowohl trocken als auch süß gibt, was ja auch total ungewöhnlich für Frankreich eigentlich ist, die ja irgendwie, würde man sagen, zu 95% bestimmt trocken trinken. Ne? Aber es hat irgendwie eine lange Tradition dort, Rosé aus Cabernet Franc, vor allen Dingen Cabernet Sauvignon, aber auch so ein bisschen Grolot und so weiter anzubauen und dann eben mit Restsüße. Und ich habe tatsächlich noch zwei Flaschen aus den Ende 70er Jahren, die sich hervorragend gehalten haben.
Ja. Wow.
Ja.
Es ist ja, leider ist es beim Rosé d'Anjou und Cabernet d'Anjou, das sind ja die beiden Süßen. Also wenn Rosé de Loire und Cabernet de Loire ist, dann sind es meistens trockene.
Ja.
Und wenn Anjou hinten ist, dann ist es mit Restsüße, ne? Also meist halbtrocken. Und da gibt es auch sehr billige Plörre im Supermarkt, was nicht so schön ist. Mm. Aber ich habe tatsächlich auch vor einiger Zeit mal frischen Rosé d'Anjou von kleineren Winzern probiert und die waren richtig toll. Also eine präsente Säure auch drin, die Süße so gepuffert hat. Das ist also nicht so lame gewesen dann nachher, sondern ganz frisch. Und da habe ich gedacht, das ist auch so ein richtiges Sommergetränk. Da darf man jetzt gar nicht sagen, oh, mit Eiswürfeln, aber im Grunde genommen ist das so eine... Kann man mal machen, finde ich auch.
Ja.
Also wenn das ein richtig, richtig gut hergestellter Wein ist, dann schmeckt das tatsächlich. Mhm. So, Belle Argus hat ja jetzt eine ganz andere Geschichte. Ne,
noch ganz kurz, um sozusagen die Überleitung hinzubekommen. Neben Rotwein und Rosé ist es halt vor allen Dingen der Süßwein, für den Anjou eigentlich über Jahrhunderte hinweg weltbekannt war, oder zumindest jetzt also die Welt war ja, bestand ja im Wesentlichen aus Europa, mit Bonnesseau, Cartechaume und Coteau de Layon. Ne? Das sind so die drei Appellationen, aus denen halt Süßweine aus Chenin Blanc entstanden sind. Und tatsächlich kommt dieser Wein aus der aus dieser Appellation Carte de Chaume, die natürlich nicht so heißt auf dem Etikett, weil die nur für Süßwein ist, während dieser Wein ja trocken ausgebaut ist. Genau.
Hm. Genau, das ist so ein bisschen, der Vorreiter, glaube ich, war Marc Angély, der sich erdreistet hat in Bonnesseau, wo ja immer Süßwein angebaut worden ist, hergestellt worden ist, aus den besten Süßweinlagen einen trockenen Wein zu machen.
Ja.
Und das ist jetzt auch so ein bisschen wie im, hat man ja auch jetzt in Sauternes, ne? Gibt es da jetzt auch trockenen Sauternes, der jetzt auch nicht Sauternes heißt, also nicht Sauternes, sondern Bordeaux.
Ja.
So eine Tendenz aus diesen Süßweinregionen, die ja nun hervorragende Weine machen, aber weil sich die schwereren Süßweine nicht mehr so gut verkaufen, da trockene Weine draus zu machen.
Richard Leroy und Le Noël de Montbenot, also einer der berühmtesten Naturweinwinzer aus dieser Ecke, der hat ja auch süß angefangen. Ne? Der kam übrigens auch aus Paris.
Ja.
Ist dahin, hat sich da einen Weinberg gekauft, den auch kein Mensch kannte, und ist aber eigentlich dahin, weil er die Süßweine so toll fand. Und hat dann, ich glaube, 2-3 Jahrgänge süß gemacht und dann ist er halt doch trocken geworden auch. ja, genau.
Ja, und, also die Weine.
Die Weine, ja.
Vermutlich.
Vermutlich.
Aber, wobei die Süßweine auch toll sind, ne? Also ich habe auch mal in Bonnesseau, das war immer solche Experimente, ich habe den mal 6 Wochen offen stehen lassen, um zu sehen, wie der sich so entwickelt. Und der ist hervorragend. Also der ist unkaputtbar. Natürlich durch die Süße drin, aber der hat sich tatsächlich noch ein bisschen positiv entwickelt. Also da kann man auch was damit machen. Aber das ist jetzt natürlich ein trockener Wein.
Da ist am Anfang häufig sehr viel Kleber drauf, ne? Diese Klebstoffausdünstung.
Ja, genau.
Und die gehen dann halt irgendwann auch ein bisschen weg. Und dann wird es im Zweifelsfall noch mal schöner. Ne?
Richtig, genau.
Domaine Bellacus ist ganz neu in Deutschland, tatsächlich bei Bernd Kreis in Stuttgart, der auch so ein Trüffelschwein ist. Und der hat das jetzt im Programm seit Mai. Den Wein gibt es jetzt auch nicht mehr, weil er halt auch mit dieser Kiste, glaube ich.
Weil du den ausgetrunken hast.
Weil wir den austrinken, genau. Aber es gibt noch ein paar andere Weine. Und also diese Domaine, das ist der erste Jahrgang dieser Domaine, offiziell sozusagen, weil die komplett neu aufgebaut worden ist und aus 2 Weingütern eigentlich so ein bisschen zusammengesetzt wurde. Du kennst mit Sicherheit die Weine von Jopiton schon länger.
Ja.
Ja, genau. Das ist sozusagen die Domäne, die hauptsächlich erstmal da eingeflossen ist, ne?
Mhm.
Ja.
Genau, Jopiton hat immer so ein bisschen großartige Weine gemacht, schwere Weine meistens gemacht, finanziell irgendwie nicht so das glücklichste Händchen gehabt und sich in allen möglichen Sachen, der verstrickt möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen verspekuliert und hat dann auch seine alte Domäne auch verkaufen müssen, hat das jetzt auch nicht richtig funktioniert und hat der Piton Paillet behalten und Piton Paillet als Domäne ist er jetzt ein Teil von Bellacus.
Genau.
Aber diesmal scheint er, glaube ich, Glück gehabt zu haben, weil sein Partner, der mit reingekommen ist, ist ja auch ein großer Weinliebhaber einfach.
Genau, das ist Ivan Massonard, das ist irgendwie ein Banker einfach aus Paris eben mal wieder, aus Paris. Und irgendwie, genau, ein großer Weinliebhaber, der kommt aus dem Savoyen. Ist natürlich irgendwie, hat, glaube ich, sehr viel Geld und auch viel Geld in Burgunder investiert und hatte irgendwie schon länger die Idee, dass er eigentlich auch gerne ein Weingut besitzen würde. Aber ich glaube, es geht ihm tatsächlich auch darüber hinaus, also nicht nur investieren, also nicht nur Investor sein, sondern tatsächlich auch irgendwie wirklich Hand anzulegen. Hm. Und er hat tatsächlich ja den ganzen Laden von Jopiton gekauft. Und Jopiton dann wiederum angestellt als Berater. Ich glaube, das ist sozusagen der Dreh, den die gefunden haben, weil Jopiton einfach verkaufen wollte. Ne? Also wer mal Bilder von Jopiton gesehen hat, ich finde, das ist so ein französischer Weinbauer par excellence. Ne? Es ist irgendwie sehr witzig eigentlich.
Ja, eigentlich wollte er, glaube ich, in Rente gehen.
Auch, ja.
Ne? Der ist ja auch schon irgendwie Mitte 60 oder sowas und ist alles Handarbeit.
Er wollte eigentlich das Ganze sozusagen seinem Schwiegersohn überlassen, aber der ist dann irgendwie abgedüst Richtung Südfrankreich. Und dann stand er irgendwie da mit seinen Weinbergen und er hat ja einen ganz berühmten, das ist sozusagen der Brésil-Weinberg von Anjou, wenn man so will, Clos de Treille. Und so ein bisschen was dazu eben, aber er ist halt, genau wie du schon sagtest, wirtschaftlich irgendwie nicht so wirklich erfolgreich geworden.
Nee, es kennt sich halt auf dem Feld besser aus, offensichtlich, als mit den Bilanzen. Es ist übrigens diese kleinen Bäche, es sind ja eigentlich keine richtigen Flüsse, das ist ja südlich von der Loire, wo wir jetzt sind. Die eignen sich halt auch sehr gut für die Herstellung von Süßweinen, weil da auch immer hier der im Herbst, das ist also der Fluss- oder Bachnebel, der ist, und dann senkt sich der Nebel oder löst sich auf im Laufe des Tages und dann wird es sonnig und das ist so ideale Bedingungen für Botrytis, ne? Und deswegen ist das auch eine Gegend, wo das sehr, also eine lange, lange Tradition hatte. Und wir sind im schwarzen Anjou mittlerweile, ne? Also
genau.
Felsen, ganz, ganz anderer Bodentyp.
Genau. Sag ruhig, also es ist...
Sag ruhig, ja.
Ja, es geht halt in die Richtung von Schiefer. Es ist letztlich Schiefer.
Es
sehr viel Schieferboden dabei.
Richtig, ein bisschen gemischt. Das ist so vom Massif Armoricain, heißt das. Das ist diese... die Armorica, ich glaube Are Mori oder so. Das heißt vor dem Meer. Ist keltisch. Mhm. Und das ist da, wo das kleine gallische Dorf bei Asterix und Obelix eingezeichnet ist. Ja, ne? Ja. Und das ist... Urgesteinsboden, also das, was man in der Wachau findet zum Beispiel, also nicht so sehr, sehr häufig in Weinanbaugebieten. Und das ist abgetragen worden im Laufe der Jahrmillionen. Das ist ein ganz altes Gestein und deswegen hat man da so ein bisschen Gneis, Glimmerschiefer und hier eben Schiefer auch tatsächlich im Anjou. Das ist ein wesentlich dunklerer Boden als Kalk und Kreide, selbstverständlich.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Und ich denke, man merkt es auch. Also manche Weine haben so einen leichten Schiefer. Also jetzt wie gesagt, vielleicht bildet man sich's ein. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch durchaus auswirkt auf die Nase. Wobei hier muss ich sagen, ist natürlich Holzausbau drin. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Und ich finde das auch ganz spannend. Das ist eher Ich hatte das jetzt gar nicht mehr so im Kopf, dass der Yvan Massonnet, dass der Burgund orientiert ist. Weil als ich den Wein hier probiert habe, gestern Abend, habe ich gedacht, wow, ist eigentlich Burgund, ne? Mm. Ist eigentlich ein hochklassiger Burgunder.
Ja, finde ich auch.
Weil du hast einen ziemlich luxuriösen Holzausbau, der jetzt aber nicht vorne steht, also nicht so eine süße vanillige Note, sondern eher so ein bisschen Gewürz, Nelken, Zimt. Und dann.
Aber auch wieder so ein leichter Phenolik, ne? Mit drin. Mm. Ja. Aber eben, was ich sehr angenehm finde, im Gegensatz zu dem, was im Burgund man gerade so häufig findet, diese Knallplättchen-Aromatik vom Reduktiven, das hat er nicht.
Das hat er nicht.
Ja, das finde ich sehr schön. Mhm. Ja, das ist so ein ganz angenehm reduziert ausgebauter Stil, finde ich. Ja. Was ich noch ergänzen wollte, das finde ich nämlich eigentlich auch so schön, hier diese Cartéchon-Böden, die haben ja so Einschlüsse, die heißen Puddingstein. Kennst du das?
Ja. Genau. Ja, das sind Konglomerate, sind das, ne?
Das sind also diese Konglomerate, genau. Mhm. Und das sieht ja irgendwie aus wie, also man findet das manchmal auf so, ich glaube, auf so Terrassen der 70er Jahre, ne?
Richtig. Kannst du Waschbeton, kennst du den?
Ja.
Das ist ein Waschbeton ist, glaube ich, so ein nachempfundenes Konglomerat.
Ja. Genau, das sieht echt, wenn man das schleift und dann tatsächlich poliert, ne, dann hat das ja irgendwie was sehr Eigenes auch.
Ja, das sind
völlig aus der Zeit gefallen. Aber
ja, total. Das sind ja diese Kieselsteine, diese Flusskiesel aus verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Farben, die in so eine so quasi zusammenbappen mit einer ja meistens auch so Calciumcarbonatmischung oder Calcitmischung. Und es sieht so aus, als könnte man es mit der Hand auseinanderbrechen.
Ja.
Aber es ist halt wahnsinnig fest zusammen. Ne?
Ja, ja. Also ich finde, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ja nicht so ein Fan von Investoren in Weingütern, weil ja meistens ist es ja dann doch irgendwie so, dass die Dinger kaufen und selber gar nicht so viel Interesse daran haben und das einfach nur, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Ne? Also ich meine, gerade in Frankreich ist es ja extrem, weil das Erbrecht da ja so ist, dass du ja kaum ein gut laufendes Weingut an deine Familie vererben kannst, weil die unfassbar hohe Steuern zahlen müssen. Aber in dem Fall finde ich es jetzt super spannend, muss ich sagen, weil der Typ, glaube ich, echt irgendwie ein Händchen hat dafür, was da passieren soll.
Auf jeden Fall, also, ist das ein Stil, der heraussticht. Ne?
Ja, ja.
Du hast also diese Art von Barrique-orientiertem, und der profitiert natürlich auch extrem von Luft.
Ja, ne? Ja, absolut.
Und Reife. Das ist eine Sache, die in dieser Form relativ selten ist bei Chenin. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe auch, dass das noch ein bisschen länger hält. Es gibt ja auch Investoren, die sich dann wieder schnell zurückgezogen haben, wenn das jetzt nicht den einschlagenden Erfolg hat, weil das ist ja nicht gesagt, dass sich das jetzt überall so gut verkauft.
Stimmt, aber ich glaube, die Chance gerade jetzt ist ziemlich gut. Also der wird ja sehr gut, sehr gute Connections haben. Ich meine, er hat Jopiton halt behalten als Berater. Er hat Guy Bossard als Berater für die Weinberge. Das ist ja der Gründer der Domaine de l'Ecu im Muscadet und einer der ersten Demeter-Winzer in Frankreich.
Biodyn-Urgestein.
Das heißt, er kümmert sich irgendwie mit ein paar Leuten um die Weinberge, die eben Richtung Biodynamie gehen. Und dann hat er einen vergleichsweise jungen Weinmacher irgendwie, der aber eben schon, und dann sieht man halt auch so ein bisschen, wo es hingeht, bei Cheval Blanc, Haute-Brion, Röderer, bei Harlan gelernt hat in Kalifornien. Also eigentlich auch so, ja, so super, so High-End-Weingüter halt. Ne? Burgund war jetzt interessanterweise nicht, obwohl es sozusagen so burgundisch schmeckt, aber man, also. Ich glaube, da wird viel in Bewegung gesetzt. Dass der Weinberg hier, von dem dieser Wein stammt, der ist eben auch noch dazu gekauft worden von einer Familie da in Cartechaum, wo er, glaube ich, ein Viertel der gesamten Appellation kaufen konnte, dann mit einem Rutsch. Ja, ist auch so eine Mini-Appellation. Aber ich finde es super elegant. Ich finde den Wein auch echt sehr, sehr nachhaltig so. Das ist halt kein kein Wein für einen Moment, das ist kein Wein, der einem irgendwie anspringt, aber es ist einer, der recht, also ich finde, der recht leise beeindruckt. So.
Und ich finde, der bringt nochmal eine neue Dimension in die Weine der Regionen rein.
Ja.
Dieser Ansatz. Man kann jetzt drüber schimpfen mit Investoren, dem ganzen Drum und Dran. Aber es ist halt so, dass das nochmal so eine andere Komponente. Und dieser Wein ist auch wirklich, ich meine, er sieht nicht nur wertig aus, er schmeckt auch so.
Ja.
Da kommt man, wird man, wenn man da den ersten Schluck nimmt, wird man sagen, okay, der hat jetzt nicht 5 Euro gekostet.
Ja, ich glaube auch. Also der liegt ja jetzt sozusagen offiziell, glaube ich, so um die 30, knapp unter 30.
Knapp drüber, glaube ich sogar.
Oder knapp drüber. Ich konnte es jetzt nicht mehr nachlesen, ehrlich gesagt, weil er ja ausverkauft ist. Aber also in Frankreich bekommst du ihn für 27, dann wird es hier in Deutschland wahrscheinlich, ja genau, so knapp über 30 kosten. Aber das ist er halt auch wert, finde ich. Das ist einfach sehr guter Wein für das Geld, finde ich. Sehr guter Wein.
Ja.
Und ich finde auch fürs Anjou, also ich kenne wenig Weine, die eleganter wären aus dem Anjou, muss ich sagen. Ohne dass es aufgesetzt wirken würde.
Ja, ja, du hast Anjou ist ja sowieso so, geht da so ein bisschen auseinander. Du hast die Freaks, die machen relativ freakige Weine natürlich entsprechend. Die sind auch großartig, aber halt eine bestimmte Klientel.
Ja.
Und dann hast du günstige Weine, Genossenschaftsweine und diese kleineren Sachen, die jetzt nicht so groß nach draußen gehen. Und das ist jetzt mal im Anjou, mitten im Anjou, mal eine ganz andere Nummer.
Finde ich auch, ja. Weil ich habe manchmal im Anjou auch das Problem, wenn es gut gemacht ist, trinke ich es wirklich sehr gerne. Aber ich finde, dass gerade so um Savinier herum, der hat ja auch lange in Savinier, das ist ja vielleicht der berühmteste Ort, da wo eben auch Nicolas Joly mit seinem Collet de Saron herkommt, also auch eines der Urgesteine der Biodynamie und einer, der die ganze Region mit trockenen Weinen auch bekannter gemacht hat, so ab Anfang der 80er. Aber ich finde, dass du halt dann doch immer noch häufig recht schwere Weine hast, wo dann so ein bisschen Botrytis drin ist und recht viel Alkohol und die dann doch irgendwann ermüdend und schwer wirken. Ne? Und das hat er jetzt hier überhaupt nicht, obwohl er ja eben auch aus so einer Region kommt, wo schnell mal Botrytis mit dabei sein könnte.
Richtig.
Ne? Und wir haben ja
Savinier ist genau. Ja. Savinier ist natürlich nochmal extrem, weil das ist ja ein reiner Südhang, der sich jetzt sehr, sehr leicht auch erwärmt. Und Nicolas Joly hat nun mal den Ansatz, so reif wie möglich zu ernten.
Ja.
Das sagt er ja auch immer. Und das ist ja, kann man natürlich machen, aber klar werden die Weine dann eben entsprechend schwerer.
Ja, ja. Das war übrigens tatsächlich der erste Wein von der Loire, den ich in meinem Glas hatte. Also ich bin recht hoch eingestiegen, was aber einfach daran lag, dass mein zweitjüngster Onkel, der so 12 Jahre älter ist als ich, der hat Anfang der 90er eben schon einen Bioladen mit einer großen Weinabteilung geführt, also seinen eigenen sozusagen, weil der einfach auch so ein Weinnerd war und ist. Und der hatte damals schon Nicolas Joly im Programm. So 92, 93 müsste das gewesen sein. Und das war der erste Chenin, den ich im Glas hatte. Tatsächlich. Wow. Mhm.
Ja, das ist ja immer, da streiten sich ja die Geister.
Ja. Ich habe auch so eine Hassliebe dazu.
Ich habe großartige und weniger großartige Weine schon von ihm getrunken.
Ja, genau. Ja, ich auch. Also ich habe wirklich ganz, also wenn's alles zusammenpasst, dann kann es wirklich ganz toll sein, aber es kann halt auch richtig scheiße sein, finde ich. Also um es mal ganz platt auszudrücken.
Ja. Ist schon eine risikoreiche Weinbereitung auch und ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch, dass seine Tochter, sein Sohn ist ja jetzt auch mit dabei, seitdem die das machen, ob das ein bisschen konstanter wird, wird sich erweisen. Weil er ist ja nun sehr viel auch unterwegs gewesen, hat viel Vortragsreisen gemacht und sowas und war nicht ganz so oft dann wahrscheinlich im Keller und im Weinberg.
Ja, und dann hat er vielleicht einfach nicht die richtigen Leute gehabt oder er war selbst halt auch schludrig, weil ich finde, der hat halt einfach auch Weine gemacht, die Weinfehler hatten, so Punkt. Ja. Ne? Und das muss halt nicht sein. Das ist halt schade, weil das ja wirklich großes Terroir ist und altes Terroir und
Er hat natürlich auch unheimlich viele Leute, das muss man wieder andersrum sagen, er hat natürlich auch unheimlich viele Leute beeinflusst, auf eine bestimmte Wirtschaftsweise umzustellen, achtsam umzugehen mit diesem und jenem. Der hat eine große Außenwirkung weiterhin und er ist halt nicht so der Typ, es ist genau umgekehrt zu Jopiton, ne? Der dann da wahrscheinlich lieber irgendwo im Weinberg rumvorwerkt, hat er eben das Händchen für die, das Reden über Wein und die Idee vorwärts tragen und so weiter und so fort. Und ist auch ganz wahnsinnig wichtig, solche Leute natürlich. Ne?
Mhm. Absolut, ja. Ja, vierter Wein, würde ich sagen. Ne?
Vierter Wein.
Ja, Domaine La Belivière, Jasnier, Les Rosiers heißt der Wein. Ist aus 2017 jetzt, also ein Jahr älter als die anderen drei. Liegt preislich so knapp unter 30 Euro für den Endkunden und gibt es schon sehr lange bei Sébastien Vizantin. Es gibt nicht wenige Leute, die die Weine von Eric Nicolas mit zum Besten zählen, was es überhaupt an der Loire gibt. Und trotzdem findet man diese Weine ausgesprochen selten in Deutschland, finde ich. Die sind jetzt auch nicht günstig natürlich, aber ich finde sie schon charakterlich auch sehr außergewöhnlich.
Ja, das ist absolute, ich möchte jetzt nicht sagen Freakware, ne, aber es ist ein absolut individueller Ansatz.
Ja.
Sieht man sofort, wenn du den ins Glas gibst.
Ja. Ne, ganz andere Farbe.
Ja. Und wenn du deine Nase reinsteckst ins Gläschen, auch völlig andere. Also da ist der Botrytis-Ton drin, ne?
Ja.
Da hast du jetzt diese Honignoten drin.
Ja. Witzigerweise hat er am wenigsten Alkohol von allen Vieren. Hat wahrscheinlich einfach auch mit dem Jahr zu tun. Wenn er aus 2018 wäre, hätte er wahrscheinlich mehr, aber. Ja. Also 12,5, die anderen haben, glaube ich, alle 13. 13,5 hatte der Rancerey. Also Chenin hat insgesamt so ein bisschen mehr Alkohol jetzt als Riesling, ne, wenn man es mal vergleicht.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also man kann ja die Sorten eigentlich sehr gut vergleichen, weil sie so breit aufgestellt sein können, ne? Also mit vielen, vergleichsweise vielen Böden klarkommen, man eben sie eine vergleichsweise hohe Säure haben, weswegen man Schaumweine und trocken bis süß machen kann und alles funktioniert irgendwie. Beide haben einen Hang zu Botrytis, aber Chenin hat definitiv mehr Alkohol.
Ja. So ist es. Und ein bisschen weniger, normalerweise ein bisschen weniger Primärfrucht als ein Riesling.
Ja,
Eric Nicolas finde ich auch, wo wir gerade gesagt haben, Nicolas Joly, der diese Mission, diese innere Mission hat, den Leuten zu erzählen. Ich glaube, Erik Nicola hat das nicht. Und zwar überhaupt nicht. Also die paar Male, wo ich ihn getroffen habe, hatte, glaube ich, gar nicht so sehr viel geredet.
Ja.
Das ist eher so ein bisschen der nerdige Typ.
Ja.
Und das ist so eine alte Quereinsteigergeschichte. Jetzt gibt es natürlich viele, die neu dazugekommen sind und jetzt Van Naturel machen. Aber Erik Nicola ist schon in den 90er Jahren gekommen und der war ja vorher, und das ist ja ganz krass, wenn man sich das überlegt, dass er jetzt so ein beinharter Biodynamiker ist.
Ja, genau.
Der war ja vorher in der petrochemischen Industrie, der war bei Total France, ne?
Genau.
Also bei dem Erdölkonzern.
Krass, ne? Ja.
Ja. Genau.
Vom Saulus zum Paulus dann, quasi.
Ja, aber es
ist. Wobei er halt kein Paulus ist, der ist ja keiner, der das jetzt wie Julien nach vorne treibt und irgendwie die Leute überzeugen muss, glaube ich. Das ist
nein, so. Aber ich glaube, er ist auch gar kein Saulus gewesen. Mhm. Weil ich hatte mit seiner Frau mich mal unterhalten und er hat schon immer so ein Interesse gehabt für Natur und Poesie und alles sowas. Und es war schwer vorstellbar, dass so ein Mann in so einer völlig anderen Branche da glücklich wird. Und sie hat ihn dann auch überzeugt, da auszusteigen und im Wein sein Glück zu finden. Und das hat er hier weit weg von allen angesagten Regionen geschafft, glaube ich.
Tatsächlich. Das ist quasi so eine Satellitenappellation, ne? Also wenn man von Tours Richtung Le Mans fährt, kommt erstmal längere Zeit gar nichts und dann kommt plötzlich Coteau du Loire und Jasnières, ne? Und Coteau du Loire heißt tatsächlich so, weil es neben der Loire mit L-O-I-R-E noch einen Nebenfluss gibt, der einfach L-O-I-R heißt und eben durch dieses Gebiet fließt, was auch so ein bisschen seltsam ist, aber
das ist, halt so. Ist sehr, sehr vernünftig planerisch gemacht vom Tourismusamt, glaube ich.
Ja. Genau, und da hat er irgendwie, sag mal.
Das ist eine ganz alte Anbauregion natürlich, ne? Also im Mittelalter standen da überall Reben, die waren auch bekannt, weil die ja noch näher an Paris dran waren.
Ja.
Aber das ist alles im Laufe der, also nach der Reblauskrise natürlich insbesondere brach gefallen und jetzt ist es mittlerweile, gibt es da gar nicht mehr viel Wein, also Jasnières und Coteau de Loire sind jetzt keine Gebiete, die besonders viel Wein herstellen oder besonders viel Rebfläche haben.
Nee.
Aber was da gemacht wird, merkt man, dass das wirklich auch ganz oben mitspielen kann.
Ja, würde ich auch sagen. Und hier haben wir tatsächlich nochmal einen völlig anderen Blick auf Chenin Blanc, ne? Finde ich.
Völlig. Also mir gefällt er sehr gut.
Ja, mir auch.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Der hat auch ein bisschen Restsüße drin, ne?
Ja.
Aber der hat auch ziemlich viel Säure, die gut dagegen steht. Und die Weine jetzt, er wirkt jetzt tatsächlich, aber das ist vielleicht auch dieser oxidative Ansatz, der er hat, ne? Das ist ja ganz klar mit Sauerstoff gearbeitet. Die reifen besser, als man das denkt. Also ich habe auch mal einen alten von ihm aufgemacht und fand, dass der hatte noch dieselbe Farbe und der war also richtig schön harmonisch gereift.
Also ich glaube, dass dieser Wein locker 15 Jahre schafft.
Ja, genau. Obwohl er jetzt schon so schmeckt, als hätte er 15 Jahre auf dem Buckel fast.
Ne? Aber das ist ja häufig, glaube ich, so bei diesen Weinen, die so eine dezente Oxidation mitmachen, dass die sozusagen von Anfang an so schmecken, als wären sie schon 15 Jahre alt, aber sich irgendwie auf diesem Niveau wirklich halten, ne?
Ja, die sind ja schon durch, also er ist jetzt nicht total durchoxidiert, aber im Grunde genommen unkaputtbar fast. Ne?
Ja, ja.
Die Säure und ein bisschen Süße drin helfen natürlich auch. Neben der Oxidation. Nee, also es ist ein toller, sehr expressiver Wein natürlich, wenn man den trinkt. Ne? Der hat schon, jetzt nicht schwer, aber von den Aromen geht er schon ziemlich nach vorn.
Ja, in der Tat. Das finde ich auch. Und ich finde es schön. Also es ist, also ich mag, wie gesagt, ich sagte ja schon, ich mag eigentlich das Porträt jetzt nicht so da drin, aber es ist hier auch wirklich am Gaumen noch weniger als in der Nase. Und er wirkt halt überhaupt nicht schwer oder so lahm. Also manchmal wirken diese Weine dann so lahm und wo ich denke, da könnte noch so ein bisschen so ein Kick kommen. Aber der hier hat einfach auch diese schöne, lebendige Säure dazu, ne?
Ja, absolut.
Ja. Ja. Vom Boden her natürlich wieder Tuffeau, das ist also dieser Tuffstein ist gar nicht so weit entfernt von Vouvray, glaube ich. Ne? Es geht ja einfach auch so ein bisschen
auf der Karte,
so ein bisschen hoch nach Norden. Aber du hast halt auch so ein bisschen Tonauflage, Ton-Lehm-Auflage, aber eben auch so ein bisschen Silex-Einschlüsse mit da drin, also Feuerstein wiederum. Tatsächlich gar nicht so weit entfernt. Aber bei ihm jetzt stilistisch halt völlig anders als die. Also alles, was ich aus Vouvray kenne jetzt.
Ja, ja, absolut. Ja. Ist natürlich, wie gesagt, auch ein ziemlich individueller Ansatz. Mhm. Aber es ist auch eine ganz flache, eigentlich ist eine fast ganz flache Gegend. Mhm. Es ist auch sehr schön, auch dieses Kleinteilige und auch dieses Unspektakuläre. Ne?
Der Weinberg oder dieses Weingut, von dem ich erzählt hatte, wo ich mal so einen Blick drauf geworfen habe, das war genau da in Janier.
Ja. Ah, ja, ja,
ja. Ja. Ja, genau, die haben da 7 Hektar, also insgesamt haben sie, glaube ich, 16, aber auf 70 Parzellen verteilt, ne? Also echt
richtig,
super krass, kleinteilig.
Ja. Ja, 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 super kleinteilig, ja. Ja. Ja, da ist halt überhaupt keine Flurbereinigung durchgeführt worden, weil das ist ja so eine vergessene Gegend. Du interessierst dich ja auch für alte Sätze und alte Rebsorten, als und Zeug, ne? Ja. Und das ist so eine Gegend, die im Grunde genommen auch prädestiniert ist dafür, weil die in dieser Zeit, als der industrielle Weinbau, wenn man den jetzt so nennen soll, also die Industrialisierung oder dass man das praktischer bewirtschaften kann und Flächen zusammengelegt worden sind, ist natürlich in dieser Region, wo man mit Wein praktisch gar kein Geld verdienen konnte, nicht passiert ist. Mhm. Na, und deswegen hast du eben diese ganzen, diese 70 Parzellen, wo die dann da jemals hingehen.
Genau.
Ist übrigens, was ich auch interessant finde bei Eric Nicolas, das macht ihn, einerseits macht das die Sache sympathisch, andererseits macht es schwierig, wenn man sich mal an den Wein gewöhnt hat, Le Rosier zum Beispiel oder auch die anderen, Caligramme oder Vieux Vin des Epars, die werden jedes Jahr so, wie der Jahrgang das vorgibt. Das heißt, die können von furztrocken bis feinherb oder sogar darüber hinausgehen.
Quasi Elsass.
Quasi Elsass, genau, quasi Elsass. Aber er hat auch so eine Website, die nicht besonders modern aussieht, aber wo er meistens genau drauf schreibt, wie der Wein ist, wie der Jahrgang war und sowas. Also da kann man sich tatsächlich dran orientieren. Er hat dann nämlich Sec und Sec Tendre und was weiß ich, Demi-Sec und sowas, dass man dann also sehen kann, wie der Wein ist. Aber verlassen kann man sich darauf jetzt nicht, wenn der einen in dem einen Jahr schmeckt, weil man gerne ein bisschen Zucker hat, und kann er im anderen Jahr wieder vollkommen trocken ausgefallen sein. Aber das ist halt das Individuelle, das ist dieser nicht-interventionistische Ansatz, den wir ja auch mögen.
Aber der natürlich für die Gastro oder so jetzt echt schwierig ist auch. Ne?
Mhm. Ja.
Vielleicht
muss man echt vorher schauen,
auch mit daran, dass das auch ein bisschen schwer hat einfach, ne? Mit seinen Weinen, also jetzt, genau. Zumal hier, also ich glaube in Frankreich ist er noch deutlich präsenter, aber hier habe ich so das Gefühl, ich weiß ja jetzt nicht, wie viel Visantin davon verkauft, aber ich habe das Gefühl, dass das nie so wirklich populär geworden ist, obwohl die so eindringlich eigentlich sind. Der hatte übrigens 7 Gramm Restzucker, hatte ich mir notiert. Genau, das schmeckt man ja auch eigentlich, dass es so um die Ecke ist. Und witzigerweise sagt er halt, das ist Wein von jungen Reben, weil die Reben nicht älter als 50 Jahre sind.
Da musste ich auch lachen, aber genau so ist es.
Sehr schön, oder?
Ja, genau. So ist es. Der hat ja auch Pinot Doni, ne?
Das war der erste Wein, den ich von ihm gekauft habe.
Ja, tatsächlich, ja. Rouge Gorge oder?
Rouge Gorge. Und ich habe vor 12 Jahren habe ich 2 Flaschen gekauft und die zweite habe ich jetzt im Dezember, letzten Dezember aufgemacht. Und ich habe das Gefühl, der ist eigentlich immer noch ein bisschen zu jung. Den könnte man immer noch mal ein paar Jahre. Es ist so toll. Aber ich liebe auch Pinot Doni, weil diese Weine so unglaublich bodenständig und pfeffrig sind. Finde ich eine super schöne Rebsorte, muss ich sagen. Und der macht das toll, also baut die toll aus, ja.
Ist auch so ein bisschen Zeitreise, ne? So ein Gefühl, so vor Phylloxera-Gefühl. Er hat ja noch diesen höherwertigen Pinot Doni, Hommage à Louis de Ré. Das ist ja sein Nachbar gewesen, der ihm da in den Anfangsjahren total geholfen hat.
Ja.
Er ist auch 100% Pinot Doni. Und den habe ich auch, ich habe den mal probiert, aber habe eine Flasche gekauft und der steht im Keller, ne?
Da steht der gut, ja. Und ist von wann? Also welcher Jahrgang?
In den Anfang der 2000er, ich glaube 5 oder sowas, 5, 6, sowas.
Ja, das ist ja schon ein Alter, ja.
Ja, sagst du.
Ich lade mich dann ein, wenn du
vorhast. Ja, genau, genau. Genau.
Ja. Ja, schön.
Ja, wie gesagt, es ist, was natürlich ein bisschen schwierig ist, dadurch, wenn ich den jetzt zum Beispiel mit dem ersten Wein vergleiche, jetzt wenn ich an die Gastro denke, der erste Wein hatte eine sehr neutrale Aromatik, ne, die Säure war schön da, aber das ist sozusagen vielseitig verwendbar.
Ja.
Jetzt der Bellargus hat dieses Elegante gehabt, mit dem leichten Holztouch, wo man so burgundische Sachen, so Kalbsbries oder irgendwie sowas dazu reichen kann. Und hier wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil der diese Aromen, die Fruchtaromen hat, plus die Säure, plus die Süße. Also ich habe da so ein bisschen an Curry-Sachen gedacht. Safran, Kurkuma, auch Gemüse mit so leichter Süße, Petersilienwurzeln, Kürbis, alles sowas. Das kann man vielleicht da ganz gut machen. Oder sogar, weiß nicht, Räucherfisch oder sowas. Das geht vielleicht auch sogar. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder, auch von der Kombination her, als der Wein von Arnaud Lambert zum Beispiel.
Ja.
Aber toller Wein. Ja, ja. Also ganz, ganz tolle Sache.
Ja, finde ich auch. Ja, derjenige aus dem Chat, der ganz am Anfang den gratinierten Lauch mit Apfel- und Ziegenkäse hatte, zu den ersten Weinen, der ist dann übergegangen zu indischen Hähnchencurry mit zartem Ingwer und Limettenabrieb. Und jetzt gibt es in Honig frittierten Rosmarin mit gegrilltem Ziegenchauvignol. Und das ist
auch gut, ja.
Das ist irgendwie so, dass ich jetzt doch irgendwie so ein leichtes. Kennst du den Begriff Kinnwasser?
Nein, den kenne ich, habe ich heute in dieser Sekunde zum ersten Mal gehört. Okay,
das hat
aber gleich verstanden.
Das ist meine Oma am Niederrhein, die hat das immer gesagt, wenn irgendwie alles so im Mund zusammenlief. Ja. Kinnwasser. Sehr schön, finde ich das.
Sehr schön, ja.
Ja, ja, ich glaube, damit haben wir es rund gemacht. Vier Weine von der Loire, vier Chenin Blanc von der Loire. Wie sie unterschiedlicher natürlich schon sein könnten. Man hätte noch Demi-Sec und Moyeux dazu nehmen können. Aber ich glaube, das ist schon eine ganz gute Bandbreite von vier unterschiedlichen Appellationen, teils sehr unterschiedlichen Terroirs oder sagen wir mal Böden zumindest. Naja, und es ist irgendwie so, also von meiner Seite jetzt auch, sind das einfach Weine, die ich echt so tief in mein Herz geschlossen habe, weil es so.
Ja, das ist so eine, das ist so eine gewisse, ich weiß auch nicht, es gibt so Gegenden und Weintypen, wo man so eine, irgendwie so eine Beziehung dazu aufbaut und glaubt, dass man irgendwie näher dran ist, weil die mehr so approachable sind, ne?
Ja, ja, genau.
Weil irgendwie, wenn man auch denkt, die Gegend und die Leute und sowas, das ist einem vielleicht sogar ein bisschen ähnlicher oder man träumt davon, da mal ein kleines Weingut aufzumachen oder so.
Oder so.
Ja. Und das Faszinierende ist einfach diese Vielseitigkeit, die es da gibt. Also, dass diese individuellen Ansätze, dass die alle möglich sind und dass die alle mit dieser Traube möglich sind.
Ja.
Und das ist schon wirklich eine tolle Sache.
Ich finde halt auch, selbst jetzt bei dieser Ikone, bei Clos Rougeard zum Beispiel, finde ich immer, bei aller Komplexität und Eleganz, die diese Weine haben, bleiben sie immer auch bodenständig. Und ich glaube, das mag ich an dieser ganzen Region total. Ja? Also ich meine, du hast da diese Riesenschlösser, du hast aber auch ganz kleine Schlösser, du hast ganz kleine, schnucklige Orte irgendwie. Aber es bleibt immer, also selbst mit diesen ganzen Schlössern drin, bleibt es irgendwie trotzdem immer bodenständig, also wenn, so irgendwie geerdet, sagen wir mal so.
Zugänglich so, auch, ne?
Zugänglich
irgendwie.
Auch.
Du denkst nicht, du bist ausgesperrt irgendwo,
ja,
ne? Du darfst
genau
irgendwo nicht hin oder machst jetzt was du nicht machen darfst oder da sind jetzt andere Leute unterwegs. Ich finde auch, das ist richtig und die Leute sind auch, wenn man denn einmal ein bisschen Französisch spricht, unheimlich nett.
Ja,
also auch wirklich.
Ja, auch sehr zugewandt, so.
Ja, genau.
Ja.
Und freuen sich auch, dass man sich für die Weine interessiert und für die Region interessiert und sowas.
Ja.
Und es ist wirklich so eine rundum sympathische Geschichte, finde ich.
Ja.
Vielleicht ist das, wie gesagt, spielt auch eine Rolle dabei, neben den tatsächlichen gustativen Qualitäten, die Weine haben, dass die dass auch die Franzosen so eine Liebe dazu entwickeln zu der Region.
Ja, ja, vielleicht. Ja. Wer noch weitere Weine der Loire entdecken möchte und irgendwo in der Nähe von Berlin oder in Berlin oder in der Nähe von Frankfurt wohnt, am 15. August gibt es in Berlin einen Tag der Loire-Weine und am 22. August in Frankfurt. Und während dieses Tages kann man bei diversen Weinhändlern in der Stadt jeweils, also sozusagen pro Weinhändler drei Loire-Weine probieren und sozusagen diese ganze Bandbreite, die diese Region zu bieten hat, noch so ein bisschen weiter vertiefen. Genau, das gibt es irgendwie in Kürze auf der Facebook-Seite Weine der Loire. Das ist sozusagen die deutsche Übersetzung von Vin de Val de Loire, mit denen ich diesen Podcast realisieren konnte. Nächste Woche gibt es übrigens mit Vrind, also mit Holger eben, habe ich ja schon angesprochen, drei Weine von Schloss Schönberg, was irgendwie auch super spannend ist, weil dort irgendwie ganz ungewöhnliche Weine entstehen, weil man die Hessische Bergstraße ja eh eigentlich nicht kennt als Weinbaugebiet, außer die rundherum wohnen und die Weine vom Schloss Schönberg noch ähnlich, das sind die gleichen Besitzer sozusagen, die auch Griesel gegründet haben. Ja? Also die haben eben nicht nur diese Sekte begründet, sondern eben auch Stillweine und die Rabea Trautmann, die Weine da macht. Die hat so ein Faible für Holz und das ist irgendwie ganz interessant, was sie da macht, finde ich. Genau, also wer da noch Interesse hat, die Weine müssten eigentlich, wenn man da mittrinken will, noch bis nächsten Mittwoch ankommen, wenn man bestellt. Das war's von meiner Seite, außer dass ich mich noch ganz herzlich bei Matthias bedanken möchte und bei allen natürlich, die mitgehört haben und mitgeschrieben haben im Chat. Vielen Dank, Matthias.
Ja, vielen Dank, Christoph. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, auch. Mir auch. Es war eine Freude, auf jeden Fall. Ja, das wäre doch schön, wenn wir das irgendwann mal wieder machen könnten.
Das wäre schön, genau. Lass uns, da machen wir mal mit Rotweinen dann. Das können
genau,
wir auch machen.
Genau. Pinot de Nuit, Grollo, genau, Cabernet Franc natürlich. Das ist natürlich die Rebsorte an der Loire.
Gibt es tolle Sachen, ja.
Also da kann man ja eigentlich genauso leidenschaftlich drüber reden wie über Chenin Blanc.
Ja. Absolut.
Bis dann. Tschüss.